nicht so geht. Also ich bin jedes Mal ermutigt und aufgebaut, wenn ich hier mit euch zusammen Jesus anbeten darf. Schön. Ich möchte aus Jeremia Kapitel 17 zwei Verse lesen. Wir können es hier an der Leinwand auch sehen und es auch zusammen betrachten. Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Land braucht er sich nicht zu sorgen, denn er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich möchte mit euch zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du deine Liebe bewiesen hast. Soweit, dass du Mensch geworden bist und für unsere Schuld, unser Versagen ans Kreuz gegangen bist, unsere Schuld bezahlt hast, sie gesühnt hast, uns den Weg freigemacht hast in die Liebesgemeinschaft mit dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und darum können wir eigentlich nur dir vertrauen. Und mit dem Vertrauen kommt auch der Segen in unser Leben. Du hast gesagt in deinem Wort, gesegnet sind wir, wenn wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen. Ich bete, dass unser Vertrauen zu dir heute wächst, auch durch die Botschaft deines Wortes. Wir beten, dass wir wirklich zu Bäumen heranwachsen, die gepflanzt sind an Wasserbächen, deren Wurzeln sich ausstrecken nach diesem Wasser des Lebens, nach deinem Wort, nach deinem Geist, sodass wir Frucht tragen zu jeder Zeit. Selbst wenn Hitze oder Dürre da ist, werden wir nicht verwelken, sondern Frucht tragen, weil unsere Wurzeln tief in dir verwurzelt sind. Schenk uns tieferes Verstehen und Offenbarung. Berühre unsere Herzen, erfülle uns neu. Amen. Es ist interessant, dass die Tageslosung von der Bible-App, die die Christel vorgelesen hat, aus Kolosser, aus dem Neuen Testament im Prinzip das Gleiche gesagt hat. Das wusste ich vorher nicht, denn die Bible-App kann man nicht im Voraus sehen. Bei den Losungen ist es so, da kannst du schon im Voraus sehen, was die Losung für den nächsten Tag ist. Bei der Bible-App darf man sich überraschen lassen. Und als ich heute Morgen aufwachte und diesen Vers dann gelesen habe, fühlte ich mich bestärkt darin, dass ich das richtige Thema gewählt habe und dass es wirklich von Gott ist. Kolosser Kapitel 2, da können wir das vielleicht gerade nochmal zusammen lesen. Hier die Verse 6 und 7. Wie ihr nun mit Christus Jesus, dem Herrn, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Gewurzelt in Christus, gewurzelt in der Liebe Gottes. Darum geht es heute Morgen. Wir haben ja in unserem Gebetsraum einen Baum abgebildet. Und dieser Baum soll die Gemeinde darstellen. Verwurzelt in Christus. Unsere Kraft kommt aus Gott, aus Christus und aus seiner Gnade, aus seiner Liebe. Hat Gott dann die Gemeinde in diese Welt gerufen, gegründet, und er baut seine Gemeinde und mit seiner Gemeinde sein Königreich. In der Gemeinde gibt es auch eine Struktur. So lesen wir es in der Bibel, den fünffältigen Dienst. Und von da aus gehen die verschiedenen anderen Äste, Bereiche der Gemeinde, Dienste und so weiter. Und irgendwo ist da dann auch die Frucht. Gemeinde ist nicht einfach eine Organisation. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, die Pflanzung des Herrn. Und deswegen hatten wir diesen Baum ja dort abgebildet, weil wir dann auch für verschiedene Bereiche der Gemeinde immer wieder gebetet haben, für das Leitungsteam, den fünffältigen Dienst, wie wir es in der Bibel lesen. Jetzt am Dienstag waren wir zusammen zum Gebet und wir hatten Besuch. Und zwar eine Missionarin aus USA mit ihrer Freundin zusammen. Die haben Annemarie besucht und waren dann beim Gebetstreffen. Und im Gebet, in der Anbetung, mit geschlossenen Augen, wir waren so vor Gott und es war einfach total herrlich. Kann ich wirklich nur ermutigen, wem es möglich ist, Dienstagmorgens um 9 mal dabei zu sein, kommt dazu. Wem es morgens nicht möglich ist, wir beten jetzt auch Donnerstagabends um 7:30. Gott gießt den Geist des Gebets aus. Gott ruft uns zum Gebet. Und jetzt war jetzt am Donnerstag relativ kurzfristig und spontan und da kamen 22 Leute, die hungrig und durstig nach Gott sind und die ja gerne beten kommen. Also das war jetzt nur mal so als Information reingeschoben. Auf jeden Fall die Debbie, die Missionarin, war im Gebet und sah dann ein geistliches Bild von einem Baum und stellte erst später fest, dass ein Baum auch bei uns im Gebetsraum abgebildet ist. Und sie sah diesen Baum als Gemeinde und dieser Baum war herrlich, schön, fruchtbar, saftig. Und dann sah sie, dass es dem Feind überhaupt nicht gefällt, dass diese Gemeinde voller Leben und Kraft ist, dass Gottes Geist hier wirkt und dass er böse Absichten gegen die Gemeinde hat. Und zwar sendet er eine Armee von Nagern und Käfern, die in der Dunkelheit agieren, die an die Wurzel ran wollen, um diesen Baum an der Wurzel zu zerstören. Das ist etwas, was man so schnell nicht sieht. Das ist etwas, was im Untergrund passiert. Aber wenn die Wurzel angenagt oder zerstört ist oder vergiftet ist, dann wird nach und nach der ganze Baum auch zerstört werden. Und das ist natürlich alarmierend, aber gleichzeitig auch ermutigend, weil uns ist nicht unbekannt, was für Absichten der Teufel hat. Wir haben einen Widersacher, wir haben einen Feind und es sollte uns nicht wundern, sondern wir sollten ermutigt sein, dass Gott uns rechtzeitig auch Hinweise gibt, sodass wir rechtzeitig geistlich aufstehen können gegen dieses Ungeziefer, gegen zerstörerische Kräfte, die diesen Baum zerstören wollen. Ich habe hier einen Baum abgebildet und möchte mit euch zusammen diesen Baum anschauen und gemeinsam so darüber nachdenken. So, das ist meine Kunst von heute Morgen. Besser habe ich es nicht hingekriegt. Wenn ihr einen besseren Baum haben wollt, dann könnt ihr euch den Baum an der Leinwand anschauen. Das ist echter, das ist besser. Aber ich möchte dieses Bild mit euch zusammen entwickeln. So, wenn wir den Baum anschauen, wir schauen das schöne Grün, die Krone. Nun, bei diesem Baum sieht man jetzt gerade nicht die Früchte. So, bei meinem Baum gibt es Früchte. Was für Früchte könnten das wohl sein? Ja, ganz genau. Darüber haben wir in der letzten Zeit immer wieder gesprochen. Galater 5, 22 lässt wieder grüßen. Ne? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Treue. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles aufgezählt haben, aber das sind die Früchte des Geistes. Die Früchte, die Gott sucht an seinem Baum. Wir sind die Bäume Gottes. Und ich habe dann auch über das Essen mit Jesus geredet, vor ein paar Wochen. Wenn er uns zu seinem Tisch einlädt, dann wird es wohl das Abendmahl sein. wo wir von all den Segnungen empfangen dürfen, die er am Kreuz für uns erwirkt hat. Vergebung von Schuld, Heilung unserer Seele und unseres Körpers, Befreiung von Ketten und Bindungen, der demütige Dienst, wo er uns die Füße wäscht und uns aufrichtet und, und. Wenn wir Jesus einladen, an unserem Tisch zu essen, was wollen wir ihm anbieten? Was ist das Beste, was es in unseren Vorratskammern gibt, was wir ihm anbieten wollen? Und da haben wir über diese Früchte nachgedacht. Ich wünsche mir, dass an meinem Lebensbaum diese Früchte wachsen von Liebe, Freude, Friede, Gerechtigkeit, Treue, Geduld, Sanftmut, Keuschheit, Reinheit, Selbstbeherrschung und. Ne? Diese Früchte verehren Gott und widerspiegeln seinen Charakter und sein Wesen. Aber entscheidend ist das, wie es um die Wurzeln bestellt ist. Denn von der Beschaffenheit der Wurzeln hängt ab, wie der ganze Baum sich entwickelt. Deswegen betet Paulus in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19 für die Gemeinde in Ephesus, dass sie verwurzelt sind in der Liebe Gottes. Das ist die Hauptwurzel. Es gibt Hauptwurzeln, es gibt Nebenwurzeln. Das ist ein Bild aus der Natur, der geistlich eine Parallele hat. Und ich habe gestern so ein bisschen studiert, mit Hilfe von Google. Ich habe gegoogelt und festgestellt, dass es Hauptwurzeln gibt, dass es Nebenwurzeln gibt. Ich habe festgestellt, dass es bestimmte Gifte gibt, wie man die Bäume an der Wurzel vergiften kann, wenn der Nachbar da so einen Baum hat und der stört dich, ne, wie du das machen kannst mit bestimmten Giften, dass dieser Baum eingeht. Ne? Solche Tipps findet man da auch. Ne? Ich habe dort gelesen, was es für Nager und Käfer gibt und wie sie ihr Unwesen treiben. Bestimmte Käfer kommen in der Abenddämmerung wie so eine Pest und können über Nacht Wälder zerstören. Ich dachte, wow, dass es das alles gibt. Das alles habe ich getan, nachdem ich Hartmut nicht erreicht hatte. So. Am liebsten hätte ich einen Fachmann selber interviewt. Also auf jeden Fall gibt es bestimmte Kriterien, die einen Baum gesund wachsen lassen. Es gibt bestimmte zerstörerische Kräfte, so wie Gifte oder, wie gesagt, bestimmte Käfer und Nager, die Zerstörung bringen können. Dann kommt es noch darauf an, dass die Bodenbeschaffenheit gut ist. Wie viel Prozent Sauerstoff man braucht. 11% Sauerstoff müssen drin sein in dem Boden, sonst ist es gefährlich für einen Baum. Welche Nährwerte in dem Boden sein sollten für einen Baum, damit er gesund wächst. Und das ist einfach, das ist eine Wissenschaft für sich. Das ist ganz spannend. So, ne? Ich habe da eine Stunde studiert und habe gesagt, das reicht. Für den Rest ist Hartmut zuständig. Er ist Forstwirt bei uns in der Gemeinde. Okay, und so möchte ich mit euch zusammen das ein wenig anschauen. Schaut mal in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Hier betet Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus, die er ja durch Gottes Gnade gründen durfte, wo er viel investiert hat in diese Gemeinde. Und es ist eine Gemeinde, die so eine zentrale Bedeutung hatte in den Gemeindepflanzungen, die Paulus zu seiner Zeit machen durfte. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Verwurzelt in Liebe. Ich glaube, dass die Liebe eine Hauptwurzel ist. Und die Liebe muss auch wiederum verwurzelt sein im Nährboden von Gottes Liebe. Gottes Liebe ist die Hauptkraftquelle für gesunde Wurzeln und auch für einen gesunden Baum. Und so möchte ich mit euch dieses Bild mal vervollständigen. Eine der Hauptwurzeln, die heißt Liebe. Liebe ist der Stand und Zustand. Liebe ist mehr als nur ein gutes Gefühl. Liebe ist ein Stand, in dem wir sind. Gewurzelt in der Liebe. Gegründet in seiner Liebe. Das ist, worauf es letzten Endes ankommt. Ich will ein paar mehr Hauptwurzeln einfach noch benennen, mich heute aber auf die Liebe konzentrieren. Wir werden über andere Wurzeln, Hauptwurzeln auch noch sprechen in der nächsten Zeit. Ich möchte eine Serie von Predigten darüber machen, weil ich spüre, dass es wirklich wichtig ist, dass wir an der Wurzel arbeiten. Dass unsere Wurzeln geschützt sind, dass verschiedene Fresser und Nager und Käfer und Gifte uns gar nicht erst schaden können, weil der Nährboden gut bestellt ist. Weil wir geschützt sind durch seine Gnade. Eine andere Wurzel ist die Wahrheit. Eine ganz wichtige Wurzel. Wahrheit ist auch ein Zustand von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit, von Integrität, dass wir nicht doppellebig sind, sondern dass wir eindeutig sind. Wahrheit des Wortes Gottes, Wahrheit von dem, was Gott sagt und nicht die Lügen, die uns in den Kopf kommen, vom Teufel geschickt, nicht Lügen, die andere Menschen über uns sagen. Wahrheit hat auch was mit unserer Identität zu tun, mit unserem Stand in Christus, dass wir wissen, in Wahrheit wissen, wer wir vor Gott sind, was er über uns sagt. Wahrheit ist eine ganz, ganz wichtige Wurzel. Eine weitere ganz wichtige Wurzel, das ist Demut. Demut ist auch eine Herzenshaltung. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und dann ist die Nahrung, die Gott gibt, wenn Demut unsere Wurzel ist, ist Gnade von Gott. Gnade, die uns vergibt, die uns aufrichtet, die uns verändert, die uns fähig macht, Christus gemäß zu leben, wie wir in Kolosser gelesen haben. Demut hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Über dieses Thema lohnt es sich, tiefer nachzudenken und das zu bewegen und wirklich Demut zu einer Herzenshaltung zu machen. Eine weitere Wurzel ist Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit ist auch eine ganz, ganz entscheidende Herzenshaltung. Glaube ist eine wichtige Wurzel. Glaube, Hoffnung und Liebe. Hoffnung, die allem standhält. Und eine weitere Wurzel ist die Einheit. Und sicherlich gibt es da noch mehr Hauptwurzeln und Nebenwurzeln. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass die Hauptwurzel aller Hauptwurzeln, die Hauptwurzel Liebe ist. Glaubt ihr das auch? Deswegen lesen wir in beiden Bibelstellen, es geht darum, gewurzelt zu sein in Christus. Und Christus ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in ihm. Oder wie wir in Epheser gelesen haben, da betet Paulus, dass die Epheser gewurzelt und gegründet sind in seiner Liebe. Wir schauen uns eine weitere Bibelstelle an, aus Epheser, aus Offenbarung. Hier geht es auch wieder um die Epheser-Gemeinde. Vorher hat Paulus sein Augenmerk darauf gelegt, dass sie in Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Und jetzt bekommt Johannes eine Offenbarung über die Epheser-Gemeinde und hier ist eine Warnung enthalten. Epheser, also das Offenbarung Kapitel 2, das ist ein Schreiben an die Epheser-Gemeinde. Und hier ab Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, die seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen, hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Seht mal, der erste Teil ist Lob und Ermutigung. Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren. Ich weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Du erkennst, wo Böses ist und du gehst dagegen an. Menschen, die sich heranschleichen und als Apostel oder Propheten darstellen, es in Wirklichkeit aber nicht sind, du erkennst das sofort. Du hast die Gabe, Geister zu unterscheiden. Du hast standhaftes Ausharren. Du lässt dich nicht entmutigen. Du hast hart gearbeitet. Alles schön und gut. Das ist aber alles das Äußere, also der sichtbare Bereich des Baumes. Ausharren, Standhaftigkeit, du hast Durchblick, erkennst, wo etwas verkehrt ist und so weiter. Also nach außen gesehen ist die Epheser-Gemeinde richtig gut aufgestellt. Da ist Ordnung, da läuft alles wunderbar. Und negative Kräfte, die da reinkommen, sie werden sofort erkannt. Weißt du, das ist eine Gemeinde, so äußerlich gesehen, man könnte fast sagen, eine perfekte Gemeinde. Aber bei all dem ist eine Sache verloren gegangen. Und leider die allerwichtigste, die Liebe. Ich habe eines gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Du tust und machst. Du bist hingegeben, aber die Liebe ist nicht mehr da. Das Herz ist nicht mehr da. Tun und machen ist gut, aber das Herz ist nicht mehr da. Man könnte auch so das darstellen. Also dieser Bereich, die Wurzeln, das ist sozusagen das Herz. Und aus dem Herzen, da fließt das Leben, alles kommt von da. Das sind die Hände. Das ist der sichtbare Bereich, aber es kommt auf das Herz an. Mehr als alles, behüte dein Herz. Wenn wir nicht von Liebe motiviert, von Gottes Liebe bewegt werden, dann kann sogar passieren, dass wir eines Tages vor Gott stehen und er uns sagen muss, ich kenne euch nicht. Wir haben keine Beziehung miteinander. Und dass wir dann sagen, aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Wir waren doch eine Vorbildgemeinde. Wir waren so gut organisiert. Haben wir nicht in deinem Namen agiert und gesprochen und gepredigt und getan und gemacht? Wir waren doch eine ganz aktive Gemeinde. Aber Jesus wird sagen, das mag wohl stimmen, aber ich kenne euch nicht. Wir haben keine Beziehung. Es geht um Liebe. Es geht um die Herzensbeziehung mit unserem Herrn. Amen. Bei all dem Tun und Machen dürfen wir das nicht verlieren, nämlich die erste Liebe. Was ist die erste Liebe? Das ist doch die Liebe Gottes zu uns. Die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. Nicht wir waren so klug und haben gesagt, ja, wir sollten Gott lieben. Er ist liebenswert, er ist anbetungswürdig, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen. Und als wir seiner Liebe geglaubt haben, lesen wir im ersten Johannesbrief, als wir seiner Liebe geglaubt haben, da ist dann dieses Wunder der Wiedergeburt geschehen. Und wir haben Jesus als unseren Erlöser angenommen, als unseren Retter. Wir haben erkannt, wie verkehrt wir sind, wie gottlos wir gelebt haben. Wir haben ihn um Vergebung unserer Schuld gebeten und in seiner Liebe und Gnade hat er uns reingewaschen von aller Schuld. Und wir wurden federleicht und wie ein Adler, der emporhebt, voller Leben, voller Kraft, voller Liebe. War es nicht so, als wir diese Ersterfahrung mit der Liebe Gottes hatten, bei den meisten bei ihrer Bekehrung, dass wir die ganze Welt umarmen konnten? Weil die Liebe Gottes dann durch uns fließt. Es ist nicht unsere menschliche Liebe, sondern es ist die Liebe Gottes, die durch uns fließt. Und dann ist es ganz egal, ob jemand aus einer anderen Kultur oder Sprache ist. Wenn die Liebe Gottes fließt, da kommen die Leute und sie wollen eine Umarmung. Ich erinnere mich noch so bei Vera ganz besonders, als wir noch im alten Gemeindehaus waren, noch viel weniger Leute waren und ihr seid gerade nach Deutschland gekommen und ihr habt noch kein Deutsch gesprochen, aber die deutschen Geschwister sind zu dir gekommen, um sich von dir umarmen zu lassen, lieben zu lassen. Amen. Sprache spielt keine Rolle. Wenn die Liebe fließt, dann eine Umarmung der Liebe Gottes und wir werden verändert. Amen. Und dann kann es aber passieren, dass wir mit der Zeit, jeder ist in dieser Gefahr, ich auch, ich bin in dieser Gefahr, mit der Zeit die Liebe zu verlieren. Mit der Zeit einfach ja, zu tun und zu machen, was zu tun ist. Aber wenn die Liebe nicht mehr da ist, wenn ich nicht mehr bewegt bin von der Liebe Gottes, dann kann mir passieren, dass ich die gleichen Worte höre wie die Epheser in Offenbarung. Schön und gut, alles wunderbar, es ist nichts auszusetzen, aber die Liebe ist nicht mehr da. Und das möchte ich nicht, dass das passiert, sondern ich möchte bewegt sein von der Liebe Gottes. Im Evangelium, da lesen wir in Matthäus 24, Vers 12. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wie stirbt die Liebe ab? Wie erkaltet die Liebe? Ich meine, wenn sie erkaltet, dann bedeutet das, sie war vorher heiß. Die Liebe ist da, sie hat mal gebrannt, wie Feuer. Aber dann erkaltet diese Liebe. Wie passiert das? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, weil wir in einer Welt leben, wo viel Ungerechtigkeit ist. Und ich erlebe es auch, dass ich manchmal ungerecht behandelt werde von Menschen, für die ich mich total investiert habe. Von Menschen, für die ich gebetet habe, die ich besucht habe, wirklich aus Liebe. Und als Dank kommt manchmal Undankbarkeit und dann noch Anklage und dann war es nicht genug und man fühlt sich unfair behandelt, lieblos behandelt. Und dann kann es passieren, wenn diese Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit überhand nimmt, dass ich dann eine Schutzmauer aufbaue und sage, nein, ich lasse mich nicht. Das Wort benutze ich jetzt nicht. Ich lasse mich nicht ausnutzen. Ja? Ich baue eine Schutzmauer. Ich werde Menschen auf Distanz halten und erstmal gucken, erstmal beobachten. Da, wo ich früher vielleicht gefüllt von der Liebe Gottes jedem Vertrauensvorschuss geben konnte und gesehen habe, die Liebe, mit der Gott den Bruder oder die Schwester oder den ungläubigen Menschen liebt. Da kommt es dann mit der Zeit, weil weil ich Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, unfaire Behandlung erlebe, Verletzungen davon trage, dass ich dann sage, nee, ich muss mal so ein bisschen Distanz einbauen, Mauern einbauen. Und was passiert dann? Die Liebe erkaltet. So geschehen diese Dinge. Und was passiert dann weiter? Es entwickelt sich daraus, die Bibel nennt das eine bittere Wurzel. Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Vielleicht kannst du die Bibelstelle gerade noch mit reinnehmen. Hebräer 12, Vers 15. Da ist die Rede von der bitteren Wurzel, also einer vergifteten Wurzel. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wir müssen aufpassen auf unser eigenes Herz, dass da nicht Bitterkeit reinkommt, dass da nicht aus Verletzung heraus so Unvergebenheit reinkommt, dass da nicht so Ablehnung reinkommt. Wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht bitter wird. Wie wird das Herz bitter? Eben, weil wir in einer Welt leben, wo unsere Liebe oft nicht erwidert wird. Sogar in der Gemeinde leben wir in einer Welt, wo unsere Liebe nicht immer erwidert wird. Und da sind wir in der Gefahr. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Mangel haben an der Gnade Gottes, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen. Und die Gnade Gottes, sie befähigt uns zu vergeben. Die Gnade Gottes macht uns klar, wir sind auch nicht besser. Auch wir brauchen Gnade von Gott, Vergebung von Gott immer wieder. Und dann können wir anderen vergeben, so wie Jesus. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir können Menschen Gnade geben, weil wir wissen, wie viel Gnade wir selber von Gott empfangen haben. Wir können Menschen annehmen, weil er uns so angenommen hat, wie wir sind. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder zur Gnade Gottes zurückkehren. Die Gnade Gottes, das ist der Nährboden. Wenn wir nicht genug Gnade Gottes immer wieder tanken, in uns aufnehmen, uns bewusst sind, allein Gnade, wäre es nicht die Gnade Gottes, wäre ich verloren, wäre ich in Sünde verstrickt, wäre es nicht die Gnade Gottes, ich würde nicht vor Gott bestehen können. Es ist Gottes Gnade, dass ich gerecht vor Gott stehen darf, dass ich ein Kind Gottes bin. Es ist Gottes Gnade, wenn ich schon Sieg habe über bestimmte Bereiche in meines Lebens, wo ich vielleicht früher noch in Sünde gelebt habe. Warum soll ich jemand anders, der noch nicht den Sieg hat, in bestimmten Bereichen seines Lebens, wo er noch im Kompromiss mit der Sünde lebt, warum soll ich ihn verurteilen, richten nach dem äußeren Schein? Ich brauche die Gnade Gottes zu mir selbst, für mich selbst. Und dann brauche ich die Gnade Gottes für andere Mitmenschen. Wenn wir Mangel haben an der Gnade Gottes, dann entwickelt sich Unvergebenheit, Finger zeigen, richten, anklagen. Und dann entwickelt sich daraus eine bittere Wurzel. Und diese bittere Wurzel, sie ist nicht nur für mich oder für dich gefährlich, wenn sie bei dir irgendwie greift, sondern sie richtet großen Schaden an, sie vergiftet dann andere. Eine bittere Wurzel am Baum und der ganze Baum kriegt von diesem Gift und wird letzten Endes zerstört. Es ist so wichtig, dass wir achten auf unsere Seele. Mehr als alles behüte dein Herz. Aber wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Wir brauchen erstens, wie schon gesagt, die Gnade Gottes. Dass wir nie vergessen, es ist Gottes Gnade. Alles, was wir sind, sind wir aus Gnade. Wir brauchen jeden Tag neue Vergebung. Wir brauchen jeden Tag neue Gnade von Gott. Dass wir uns nähren vom Wort der Gnade. Das lesen wir in der Bibel. Die Bibel ist das Wort der Gnade. Es ist auch das Wort der Wahrheit, dass wir uns nähren von dem, was Gott sagt, was richtig ist. Es ist wichtig, dass wir uns nähren von seiner Liebe. Wie kann das geschehen? Also gerade jetzt im Lobpreis habe ich richtig von der Liebe Gottes getrunken, gegessen, aufgenommen, diese Liebe Gottes. Wenn wir Gott anschauen, wie er uns liebt, wenn wir Jesus anschauen und ihn am Kreuz, dass er sein Leben für uns gegeben hat, das ist Liebe, die zu uns bewiesen ist. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder Gott anschauen, dass wir ihn anbeten. Gebet ist so wichtig, weil wenn wir zusammen beten, dann wachsen wir zusammen in Einheit. Statt den anderen zu richten, zu verurteilen, sollten wir für ihn beten und ihn segnen und ihn unterstützen durch unsere Gebete. Gebet ist so wichtig. Wenn wir uns also nähren im Wort Gottes, wenn wir Zeit verbringen in Gottes Gegenwart und ihn anschauen, ihn bestaunen, ihn anbeten, dann danken wir Gottes Liebe. Wenn wir im Gebet sind, dann werden wir in Einheit zusammengebracht mit Gott und dann auch miteinander. Es ist so wichtig, dass wir das nicht versäumen, dass wir das nicht vernachlässigen, dass wir Liebe Gottes danken, dass wir uns zurückbesinnen immer wieder auf die Gnade Gottes. Wenn das ist, dann werden die Gifte, die in unser Leben vielleicht gestreut werden, nicht aufgenommen werden von diesem Nährboden, sondern sie werden absorbiert werden. Dann werden diese Nager und Käfer gar nicht erst an die Wurzel rankommen können, weil der Nährboden so gut ist. Sie können nicht operieren in einem Nährboden, wo bestimmte Nährstoffe sind. Also guter Nährboden ist für die Schädlinge Gift. Sie gehen nicht dran, wenn ein guter Nährboden ist. Gesunde Wurzeln, die nicht verletzt sind, da kommen sie auch nicht dran. Da kriegen sie keinen Halt. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht so konzentrieren auf die Fresser und Nager und Käfer. Das muss uns schon bewusst sein, dass es sie gibt, dass es zerstörerische Kräfte gibt. Aber wir müssen uns mehr konzentrieren, dass gute Wurzeln in unserem persönlichen Leben sind, in unserer Gemeinde sind. Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, dass guter Nährboden da ist, dass wir uns ernähren vom Wort Gottes, dass wir uns ernähren von Anbetung, da wo wir ihn schauen, ihn bestaunen, ihn anbeten, dass wir uns ernähren von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, wo wir korrigiert werden, wo wir ermutigt werden. Es ist so wichtig, dass wir uns ernähren davon, dass wir im Gebet stark sind. In 1. Timotheus Kapitel 2 steht geschrieben, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Andere Übersetzung sagt, vor allen Dingen sollen wir im Gebet verbleiben. Wenn das geschieht, dann wird dieses Wurzelwerk gesund sein und dann wird der Baum auch gesund sein, gesund bleiben und viele, viele gute Früchte tragen. Amen. Spricht euch dieses Bild an? Wollt ihr auch wachsam sein? Also, ich habe jetzt am Dienstag in unserem Leitungsteam gesagt, so, es gibt bestimmte Umstände, bestimmte Situationen und auch bestimmte Erlebnisse mit Menschen, die unfair sind, die verletzend sind, die mich ärgern, die mich... Und ich merke, ich muss aufpassen. Könnt ihr für mich beten, dass sich da nicht irgendwie eine bittere Wurzel breit macht, sondern dass ich von Liebe Gottes erfüllt werde? Und das ganze Team hat mit mir zusammen gebetet und ich habe in dieser Woche einfach bewusst Zeit verbracht mit Gott in Anbetung und im Gebet und ich merke, dass mein Herz frei geworden ist davon. Diese Situationen, diese Begegnungen mit Menschen, diese Verletzungen, sie sind einfach weg und Liebe ist stattdessen gekommen. Kann ich so als Zeugnis weitergeben. Und ich denke, wir alle kennen diese Erfahrungen. Wir entscheiden darüber, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und es ist gut, wenn wir wachsam sind und wenn wir uns dafür entscheiden, Liebe Gottes zu danken. Wenn du merkst, da ist Richten, da ist Anklage, da ist Unzufriedenheit, du bist müde geworden, du hast dich angestrengt getan und gemacht und niemand dankt dir und so eine Atmosphäre breitet sich aus, Halt, stopp! Fang nicht an, in diesem Zustand auch noch andere zu vergiften und zu verletzen. Hüte dich vor negativem Gerede. Stattdessen komm zurück zur Gnade Gottes und sag: Jesus, ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Liebe. Füll mich neu. Ich will anschauen dein Angesicht. Ich will gefüllt werden von deiner Liebe. Oder wenn du merkst, dass du bestimmte Menschen nicht lieben kannst, dass du sie umgehst. Jesus hat gesagt, dass seine wahre Liebe, wenn sie in uns wohnt, dass wir dann sogar in der Lage sind, unsere Feinde zu lieben. Die zu lieben, die uns Gutes tun, die uns ermutigen, die uns bestärken, ja, das ist kein Problem, das kannst du auch ohne Gott. Dafür hätte Christus nicht kommen brauchen. Das können auch die Heiden, sagt Jesus. Aber Jesus sagt, ich habe ein höheres Gebot, liebt eure Feinde. Wie soll das gehen? Du musst angeschlossen sein an die Kraftquelle von Gottes Liebe. Dann kannst du die Feinde lieben. Und zwar wirklich lieben, so wie Jesus am Kreuz aus tiefstem Herzen sagen konnte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war wirkliche Liebe. Das geht nur, wenn du angeschlossen bist an Gottes Liebe. Amen. Das ist so wichtig, dass wir Jesus lieben. Zurück zur ersten Liebe. Du bist geliebt von Gott und sein Herz schlägt für dich. Wir haben das auch gehört, so in den prophetischen Impulsen, Eindrücken. Die wussten ja alles nicht, worüber ich predige. Aber ich glaube, dass es eine Botschaft von Gott für uns als Gemeinde ist. Zurück zur ersten Liebe. Suche Jesus und die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Gott zieht förmlich mit Seilen seiner Liebe. Er zieht. Spürst du das? In deinem Geist, in deinem tiefsten Innern, in deinem Herzen spürst du, dass da ein Sog ist und dass er sagt: Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Lass dich mal wieder lieben. Tank mal wieder meine Liebe. Ich will dich heilen. Ich will dich sättigen. Komm zurück zur ersten Liebe. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Möchten wir empfangen heute von seiner Liebe? Komm, wir stehen dazu auf und wir beten gemeinsam und wir gehen nochmal so in eine Zeit von Anbetung. Lobpreisteam, kommt bitte nach vorne. Dass wir einfach Raum machen für die Liebe Gottes in unseren Herzen. Halte ihm dein Herz hin, wenn es verwundet, verletzt ist, wenn du beleidigt bist, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Lass nicht zu, dass dadurch deine Liebe erkaltet, sondern halt ihm dein kaltes Herz hin. Verwundetes Herz, enttäuschtes Herz, halt es ihm hin und sag: Jesus, komm neu mit dem Feuer deiner Liebe. Berühre mich. Halt ihm dein Herz hin. O Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jesus, ich preise deine Gnade.